Du sag mal, Richard, der Elon Musk sagt, it's always sunny in space.
Das ist ja geklaut. Ist das nicht irgendwie in Kalifornien ursprünglich?
Da gibt es so einen Song, ne? Aber was denkst du, was meint der damit? It's always sunny in space.
Ja, wahrscheinlich denkt er sich, die Energieversorgung für seine ganzen Moonshot-Projekte, die steht.
Wir werden es gleich erfahren.
AI Insights Briefing mit Christoph Schmidt
und Richard Tigges.
Ja, was hat es jetzt damit auf sich?
Ja, und du bist natürlich total auf dem richtigen Weg. Und zwar geht es um die orbitalen Rechenzentren. Ich habe jetzt in dieser Woche, Anthropic hat eine Kooperation mit SpaceX bekannt gegeben und in diesem Zuge dessen habe ich mich mal mit diesen orbitalen Rechenzentren auseinandergesetzt. Und zwar ist es wirklich so, SpaceX plant Rechenzentren im Erdorbit. Das heißt...
Ach, dann bekommen die da die Energie und senden dann ihre Ergebnisse nach unten.
Genau, also das heißt Rechenzentren auf den Satelliten mit Sonnenenergie und Übertragung via Starlink dann wieder auf die Erde.
Du kennst den Begriff Doomscrolling, Christoph, oder?
Ja, ich kenne ihn leider. Ich kenne auch nicht nur den Begriff, ich kenne auch leider die Aktivität dahinter.
Ich habe jetzt natürlich extra mit Bezug auf die letzte Folge, so macht KI dumm, es ein bisschen falsch ausgesprochen. Doomscrolling.
Das
ist
dumm. Das ist dumm. Vom Doomscrolling zum Doomscrolling ist auch nicht schlecht. Ein guter Sendungstitel.
Ja, aber es ist ja ziemlich nah dran. Doom, Verdammnis, Katastrophe und Scrolling. Du kannst ja gar nicht mehr aufhören von einer schlechten Nachricht zur anderen. Und man merkt es Menschen richtig an, dass sie gerade mal wieder 2 Stunden gescrollt haben. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt einen Gegentrend zu Doom-Scrolling. Darauf bin ich gestoßen, weil ich wollte mich so ein bisschen mit Startups und KI befassen in der vergangenen Woche. Und es gibt jetzt tatsächlich Social Media ohne Feed. Und das hat ein kleines Startup entdeckt, die App Bond entwickelt, also nicht James Bond, sondern Bande, Bindung, Verbindung. Mhm. Und die Idee ist, dass du quasi KI-Erinnerungen, echte Erinnerungen mit echten Freunden festhalten kannst. Ja? Und was die App dann macht, Bond, um das nochmal zu betonen, sie analysiert gemeinsame Fotos mit diesen Freunden, Sprachmemos, Erlebnisse, die du geteilt hast mit der App. Und dann schlägt sie so immer wieder mal passende Aktivitäten mit dieser Person, Bücher, Geschenke vor, die euch dann weiter verbinden können. Also KI mal nicht als Produktivitätstool, auch nicht als Doom, Tool, das dir schlechte Nachrichten bringt, sondern wirklich Beziehungstechnologie. Und ich glaube, das wird die nächste große Welle, ja, nicht nur, wie hilft mir KI beim Arbeiten, sondern eben, wie verändert KI meine Beziehungen, meine Erinnerungen, die private Kommunikation. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl, dieses Bedürfnis nicht auch schon hattest, statt endloser Feeds, diese neue Erwartungshaltung, Mensch, KI, räum mal mein Leben auf und fass für mich alles zusammen, was ich wissen muss.
Und mach mir mein Leben auch wirklich um einiges leichter, denn wenn ich das höre, ich bekomme Geschenkvorschläge für meine Mutter, für wen auch immer, ne, wo man so überlegt, oh, was schenke ich da? Und da kriege ich einen richtigen Tipp oder ein paar richtige Tipps, die ich sogar direkt darüber bestellen kann. Also ich würde es sofort nutzen. Ich bin da nämlich echt schlecht, was das angeht.
Wahrscheinlich heißt es dann bald nicht nur, der Text ist bestimmt von KI geschrieben, sondern das Geschenk hat bestimmt KI ausgesucht.
So empathisch ist der Christoph gar nicht, dass er auf solche Ideen kommt. Ich meine, es ist heute ein bisschen viel SpaceX, Richard. Das ist irgendwie auch gar nicht so meine Absicht.
Dein neuer Werbevertrag ist
aber
doch klar.
Aber genau, wir können es jetzt ja bekannt geben. Wir haben eine ganz große Partnerschaft mit Elon Musk geschlossen. Achtung, Ironie,
wir lieben
Nord.
Ihn.
Aber was ich ganz spannend fand und ich habe es mal auch verglichen, und zwar gibt es den Supercomputer Colossus. Hast du von dem mal gehört?
Mhm. Der hört sich ja schon sehr mächtig an.
Der nimmt schon sozusagen die Welt, übernimmt die Weltherrschaft schon im Namen mehr oder weniger. Es ist gleichzeitig womöglich vielleicht der schnellste Supercomputer aktuell, ne, also ganz klar, manchmal wird da auch gerne übertrieben, ist eben auch ein Projekt SpaceX bzw. Elon Musk. Und ich fand es mal ganz spannend, weil Anthropic jetzt gesagt hat, wir nutzen diesen Rechen, diese Rechenkapazität. Und diese Rechenleistung ist tatsächlich, wenn man das überträgt, jetzt 3,4 Trillionen Rechenoperationen pro Sekunde. Einfach um mal so eine Vorstellung zu bekommen, was für eine gewaltige, also da stimmt Kolossus dann schon wieder. Das heißt, da sind über 220.000 NVIDIA-GPUs verbaut mit 300 Megawatt. Und jetzt hat es mich wirklich mal interessiert, weil wir reden ja auch viel über Energiekosten, über Strom, mal ganz unabhängig jetzt von Solar und Satelliten. Was hat das, wie viel Stromverbrauch hat das eigentlich? Und ich habe das mal verglichen mit dem täglichen Stromverbrauch mit Hamburg. Was würdest du jetzt sagen? Diese Kolossus, der hat einen Stromverbrauch von 7,2 Gigawattstunden Tag. Was würdest du sagen? Hat jetzt so ein Hamburg pro Tag mehr, weniger, welchen Anteil? Also ich meine, einfach aus dem Bauch heraus.
Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, 5 Tage könnte Hamburg davon leben.
Wow, ja. Also Kolossus verbraucht pro Tag circa ein Viertel des Hamburger Tagesverbrauchs. Der Tagesverbrauch in Hamburg liegt, ne, jetzt mal so Pi mal Daumen, ich habe versucht, das so gut wie möglich hinzukriegen und zu berechnen, bei 30 Gigawattstunden pro Tag. Na, also, aber ich finde es mal ganz spannend, so ein Vergleich, also so dieser Riesencomputer, gut ein Viertel des Stromverbrauchs von Hamburg.
Ja, und weil du heute schon eine große Unternehmung nach der anderen oder nach derselben erwähnt hast, möchte ich mal wieder was für die Startups tun. Ich war ja eine Zeit lang im Silicon Valley und dort ist ja der Platz, wo Träume wahr werden. Und unter anderem jetzt auch für ein indisches Startup. Die sind vor 3 Jahren gegründet worden. Port Key, also wie der Schlüssel zum Hafen. Und sind jetzt von Palo Alto Networks übernommen worden, ganz frisch. Palo Alto Networks, die haben ja so 16.000 Mitarbeiter, 70.000 Kunden, eine Marktkapitalisierung ungefähr 100 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon so ein größeres Unternehmen und die haben jetzt eben Portkey geschluckt. Und was macht Portkey? Dieses Startup hilft dabei, eine Sicherheits- und Steuerzentrale für KI-Agenten aufzubauen. Ja, weil es ist ja jetzt so, Unternehmen fangen an, nicht mehr nur einzelne KI-Tools einzusetzen, sondern ganze Teams aus autonomen Agenten in einer Abteilung. Dann gibt es mehrere Abteilungen, die das auch wieder machen. Und jetzt wird die Frage dann natürlich klar, wer steuert und kontrolliert eigentlich die KI-Mitarbeiter unseres Unternehmens? Ja? Also, welche KI darf auf welche Daten zugreifen? Welche Modelle dürfen genutzt werden? Welche Inhalte verlassen das Unternehmen, welche Prompts sind für uns gefährlich, können auch wichtige Daten vernichten oder unsere Reputation schädigen oder so. Also kurz gesagt, wie verhindert man, dass Agenten Unsinn machen oder vielleicht sogar noch von außen manipuliert werden? Und da geht es bis hin, also man betrachtet dann mit Portkey die KI-Agenten wie so digitale Mitarbeiter, denen man Zugriffsrechte erteilt, die Compliance-Regeln bekommen und man stellt sich gerade so die Frage, vielleicht sogar Identitäten gibt, wie Mitarbeitende, die man dann so im Hinterkopf hat. Also ich denke auch für die Kommunikation interessant. Früher haben wir Menschen geführt, jetzt müssen wir so langsam anfangen, KI-Verhalten zu führen und vielleicht ist dieser Ansatz gar nicht schlecht von Portkey, das sozusagen auch wie Menschen zu behandeln. Ja, die bekommen ihre Mitarbeiternummer, ihre Berechtigung und so weiter.
So, und jetzt bin ich natürlich gespannt nach diesen ganzen Neuigkeiten aus der Welt der großen und auch der kleinen Unternehmen, was du mir heute mitgebracht hast, lieber Richard. Ist ja immer ja so dieser Überraschungsfaktor. So ein bisschen, ja, ein bisschen was zum Spielen, ein bisschen Schokolade. Also hau raus.
Und ich merke dir jedes Mal an, dass du sogar überrascht bist, dass ich was vorbereitet habe.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob du es immer vorbereitet hast oder ob du es improvisierst. Nein, Quatsch, das ist natürlich vorbereitet.
Sag, kennst du Figure One?
Figure One sagt mir jetzt nichts. Nee. Was ist das?
Du kennst bestimmt, das ist dieser ganz toll designte, futuristische, humanoide Roboter, der doch so in verschiedenen Interaktionen als OpenAI-Botschafter unterwegs war. Hat zum Beispiel schon Geschirr gespült oder zumindest einsortiert, hat schon einen Apfel überreicht.
Ja, jetzt ja, 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 ich erinnere mich an die ganze Kommunikationsmaßnahme der Videos jedenfalls, also als Haushaltshilfe, ja. Ne, wo war der ja so positioniert in erster Linie.
Und die Demos haben ja so fast wie Szenen aus dem Science-Fiction-Film gewirkt. Der Roboter hat Fragen verstanden, hat dann manchmal so ein bisschen geschaut und überlegt, hat Objekte erkannt und Aufgaben wirklich erstaunlich ruhig und präzise ausgeführt. Und was sie damals besonders gehypt haben, ja, und er denkt sogar, reflektiert sein Handeln, während er weiterarbeitet. Gut, das sind einfach zwei parallele Rechenoperationen, ganz nüchtern gesprochen. Aber besonders spannend war halt die Verbindung mit den Sprachmodellen von OpenAI, die damals so das Gefühl erzeugt haben, KI hat jetzt plötzlich einen Körper bekommen mit Figure One. Das Interessante ist, dass die sind jetzt getrennte Wege gegangen. Das heißt, OpenAI und die Macher, die Schöpfer von Figure One gehen jetzt eigene Wege. Ja, sie setzen sogar auf eigene Sprachmodelle. Es ist ja, das eine ist ja erstmal die Welt zu erkennen, also so der Vision-Part, dann kommt der Language-Part und beim Roboter eben zusätzlich der Action-Part. Also haben sie da drei Disziplinen gleichzeitig zu beherrschen. Nach Figure One kam natürlich Figure Two. Figure 2 war dann so die industrielle Realität. Also der Roboter hat dann deutlich flüssiger gearbeitet. Vielleicht erinnerst du dich, dass man auch schon Roboter gesehen hat, die in der Automobilproduktion helfen, beim Sortieren, beim Tragen oder so. Und tatsächlich, BMW war dann als Autohersteller so der erste Anwendungsfall. Eine beeindruckende Tech-Demo ist dort gemacht worden und angeblich hat der schon an dem Bau von so 10.000 Autos mitgewirkt, der Figure 2. Und jetzt Figure 3, da geht es jetzt darum, so Roboter nicht nur als Industriehelfer, da denkt man dann gleich an millionenfache Kosten, sondern wirklich so als universellen KI-Assistenten für den Alltag zu inszenieren. Also ein humanoider Agent räumt eine Wohnung auf, er versteht, was der Gegenstand hier bedeutet, führt Gespräche und bewegt sich so immer natürlicher durch unsere realen Umgebungen. Was wären denn so die ersten Dinge, die du Figure 3 gerne übergeben würdest bei dir zu Hause?
Also, das kann ich dir sofort sagen, und zwar Wäsche aufhängen. Also wir haben keinen Wäschetrockner, wir hängen die Wäsche immer noch auf und ja, je kleinteiliger die Wäsche wird, desto nerviger finde ich das. Das würde ich sofort ganz, ganz gern abgeben. Da muss er auch gar nicht viel reden, der Roboter, da muss er auch gar nicht viel Verständnis haben, er muss es einfach nur aufhängen. Wie ist es bei dir, was würdest du denn gerne auslagern an eine Figure 3 oder 2?
Ja, Geschirrspüler ein- und ausräumen. Wohnzimmer aufräumen. Manchmal, wenn schönes Wetter ist und ich will den Ausblick genießen, dann verlagere ich da so Stück um Stück mein Büro dorthin. Das muss dann alles wieder sinnvollerweise zurück. Ja, also solche Geschichten. Ich habe ja schon ein paar Roboter. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ich habe ja einen Mähroboter, den habe ich auch den Eltern geschenkt. Ich habe einen Saug- und Wischroboter. Ich habe einen Fensterputzroboter. Willst du noch mehr hören? Ich habe aber auch nicht mehr. Also da darf aber ruhig noch mehr
aber
kommen.
Aber du hattest doch neulich auch von einem Roboter fürs Institut gesprochen, oder? Hattest du nicht auch?
Richtig. Da bin ich gespannt. Also vor 4 Wochen wurde ich angesprochen, dann kamen so die Feiertage. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Konzept das Unternehmen, das dieses Angebot gemacht hat, da bringt. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn ich eines Tages mit einem Roboter zum Beispiel auf der Bühne stehe und eine Rede halte zusammen. Das wäre ein sehr schöner Use Case und da wünsche ich mir oft Unterstützung.
Ich habe tatsächlich neulich...
Oder zumindest eine humorvolle.
Ja, also ich habe neulich, habe ich tatsächlich eine Anfrage bekommen, da ging es um eine Messe, ob ich einen Kontakt habe, der mehrere Roboter zur Verfügung stellen kann für diese Messe.
Ach was?
Und das habe ich jetzt, das ist jetzt wirklich, also ich, sehe das einerseits, man hat es jetzt so bei den großen chinesischen Präsentationen gesehen, wo dann, keine Ahnung, hunderte von Robotern nebeneinander stehen und eine Choreografie tanzen und Überschläge machen und Saltos und wie auch immer. Ich habe das jetzt aber auch schon auf deutschen Veranstaltungen gesehen und da ging es eben auch darum, wirklich eine Gruppe von Robotern was synchron machen zu lassen, weil es natürlich irgendwo faszinierendes Erlebnis ist.
Und das ist jetzt genau die Brücke, als hättest du gewusst, worauf ich hinaus will, dass wir in der Kommunikation natürlich anfangen können, humanoide Systeme einzuplanen, ja? Und welche kommunikative Wirkung erzeugt physische KI-Präsenz? Total spannend. Du kannst einen Roboter als physischen Markenbotschafter zum Beispiel etablieren, ja? Heute leben Chatbots so in Browsern und kommen da nicht raus, Avatare auf Screens. Aber die Marke will ja physisch im Raum wahrgenommen werden. Und man könnte sich schon vorstellen, so ein Autohersteller begrüßt seine Besucher im Brand Experience Center durch einen humanoiden KI-Assistenten. Ja? Der kennt, welche Sprache spricht der Besucher, er kennt auch ein bisschen den Kontext, für was interessiert sich diese Gruppe, erklärt dann Produkte, führt durch Showrooms, das ist ja eben dann auch nicht statisch, sondern kann durch so ein Brand Center dann auch quasi wie so eine Journey, User Journey sein. Ja, und dann passt er sein Storytelling an Zielgruppen an, spricht mehrere Sprachen. Und das ist, glaube ich, dann kein Gimmick mehr, sondern man könnte sagen, immersive, Marketing-Leute sagen ja immer immersive, conversational brand experience oder so. Was hältst du davon?
Ich finde das richtig gut. Ich würde da voll drauf einsteigen. Vor allem auch so dieses wirklich Personalisierte finde ich an der Stelle, weil das ist ganz ehrlich, wenn da eine Gruppe vor mir steht mit 20 Leuten, ich kann mir nicht alle Namen merken, wenn ich die jetzt durch das Automobilwerk führe. Das mag sich vielleicht jetzt einfach anhören, aber oder ein einfaches Beispiel sein, aber ich finde gerade diese Personalisierung, das Wissen, mit wem habe ich es zu tun, wo kommen die her, vielleicht sind die auch schon öfter hier, verbunden mit noch einer menschlichen Interaktion. Also ich stelle mir schon vor, dass da gerade am Anfang nochmal ein Mensch dabei ist. Aber das bringt das alles natürlich auf ein sehr technisches, auf ein anderes Level. Mich würde das faszinieren und ich fände das toll und ich bin mir sicher, das merkt man ja schon daran, eben an all diesen Anfragen, dass es eine Faszination gibt gegenüber Robotern und dass es natürlich so diese Vorbehalte gibt. Wir haben bei einer der letzten Folgen darüber gesprochen, ne, dass es KI-unterstützte Trauerbegleitung gibt, welche Rolle spielt vielleicht auch ein Sprachmodell beim Austausch von Problemen oder wo man Probleme besprechen möchte oder wo man auch gegen Einsamkeit sich mit jemandem unterhalten möchte. Und da finde ich den Roboter einfach ein nächstes Level. Und ich denke, dass diese Grenze, wo wir natürlich Respekt vor haben, die zu überschreiten, ne, ich unterhalte mich mit dem Roboter, dass die gar nicht so groß ist, wie wir es vielleicht jetzt noch denken, dass sie ist.
Es war früher eine Anekdote, oder? Es war in Restaurants, fährt dann so ein Roboter durch oder im Krankenhaus bringt er von A nach B irgendwelche Medikamente. Wo haben wir es denn noch erlebt? Ja, auf Messeständen, aber sehr, sehr isoliert. Und ich sehe es wie du, es ist faszinierend und es wird aber irgendwann auch zum Alltag. Du hast vorhin Events oder Messen erwähnt, wo Roboter jetzt allmählich nachgefragt werden. Die können ja dort moderieren, die können dort begrüßen, ja, die sind immer da, die sehen immer, oh, da interessiert sich jemand für uns, unterhalten sich nicht gerade wie Standpersonal untereinander, was mich ja immer sehr aufregt. Sie können sofort eine interaktive Produktdemo machen, an der richtigen Stelle den Besucher einbeziehen, warum nicht auch Presse betreuen, ja, die an den Stand kommt, gleich live Q&As geben. Und auch als Content-Medium da sein. Ja? Besucher werden filmen, Journalisten werden drüber berichten. Das ist quasi so eine Social-Content-Maschine, die von alleine läuft. Ja? Du hast ein bisschen Experience, du hast einen kleinen PR-Stand. Das Ganze ist eine Datenquelle, die dir vielleicht mit QR-Code auch noch Infos dann anbietet. Also man muss das ja nur weiterdenken. Mhm. Oder zu Hause, Werkführung, Krisenkommunikation. Ja? Stell dir vor, ein Werk ist da richtig unter Beschuss. Was hat man heute für Instrumente? Ein Statement des Sprechers, ein PDF, das man schnell herumschickt, eine Pressekonferenz. morgen könnte man dann wirklich sagen, während hier das Feuer im übertragenen Sinn gelöscht wird, erklärt so ein humanoider KI-Guide einfach die Prozesse, blendet Live-Daten ein, beantwortet Rückfragen, zeigt Sicherheitsmaßnahmen. Ja, so nach dem Motto, Transparenz, wir müssen da nicht mal mitgehen. Ja, wir lassen euch mit dem hier voll hinter die Kulissen schauen. Also ich würde sagen, ein Startschuss für eine ganz neue Welt, die übrigens auch wieder ein neues Berufsbild schafft. Ja, so diesen AI Experience oder AI Real World Experience, oder wie sagst du immer so gerne, der Begriff, der dafür war, Meta.
Die vielleicht wieder bei der Immersive Communication Experience. Aber also für alle, die jetzt zuhören, die in der Kommunikationsbranche.
Wir sind nicht verrückt.
Nee, jetzt wirklich.
Ja, also dass ihr nicht denkt, wir sind verrückt.
So, also ein bisschen vielleicht. Aber jetzt mal wirklich an euch auch gefragt. Wer von euch würde einen Roboter einsetzen in seiner Kommunikationsarbeit und wo würdet ihr den gerne einsetzen? Wenn ihr bei Spotify hört, hier gibt es eine Kommentarfunktion, einfach mal reinschreiben, würdet ihr das machen, ja oder nein? Ist es eine gute Idee und für welche Aufgabe würdet ihr so einen Kommunikationsroboter einsetzen? Fände ich total spannend, was jetzt Kommunikatoren und Kommunikatorinnen davon halten, lieber Richard. Ich glaube, da hast du was angezündet jetzt.
Ja. Das ist super. Und auf dem Weg, wer das schon macht, dem garantiere ich, wir werden es nicht in der nächsten Woche, aber in der übernächsten Woche dann auch vorlesen, was wir von euch bekommen haben. Also erzählt, wo ihr schon Robotic, Immersive AI Experience vermittelt. Nächste Woche geht's aber nicht. Da sind wir nämlich in Berlin auf dem
PR-Tag. Genau, in der Kulturbrauerei. Und da sind wir auch unterwegs, auch natürlich im Namen von AI Insights Briefing. Da werden wir mal schauen, was da die Branche, die Kommunikationsbranche so vielleicht auch von dieser Idee des Kommunikationsroboters so hält. Und auch da könnt ihr uns natürlich ansprechen. Aber kommentiert einmal rein, da bin ich wirklich gespannt drauf, was ihr jetzt davon haltet.
Und jetzt zum Abschied ein Wortspiel. Let's figure it out.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch gleich noch eine 5-Sterne-Bewertung, abonniere ihn in deiner Podcast-App und empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für deinen Support und bis zur nächsten Folge von AI Insights Briefing.